Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Hörpredigt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Was machen Sie, wenn Sie krank sind? Sie rufen den Arzt oder gehen gleich ins Krankenhaus. Jakobus schlägt in seiner Zeit eine andere Lösung vor. Er tut das nicht nur, weil vor 2000 Jahren Ärzte dünn gesät waren und Krankenhäuser nicht existierten. Er tut es auch, weil er es für eine wichtige Aufgabe der Gemeinde hält, sich um Leib und Seele eines Menschen zu kümmern. Hören wir den heutigen Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Soweit der biblische Text. Kennen Sie noch den Kinderreim, mit dem Ihre Eltern Sie vielleicht getröstet haben, wenn der Ellenbogen aufgeschürft war oder das Knie geblutet hat? Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee, dann tut's dem Kindlein nimmer weh. Die Mutter nimmt das weinende Kind auf den Schoß, sieht sich die blutende Wunde an, streichelt die Backe und trocknet dabei die Tränen ab, pustet noch einmal über die Schramme. Das Weinen lässt nach, das Kind beruhigt sich und die Mutter summt weiter. Heile, heile Segen. Noch einmal pusten. Vielleicht ein Pflaster auf die Wunde. Das Kind steht auf, spielt weiter und vergisst den Schmerz. Solche Wunden kann die Zeit noch heilen. Doch im Laufe des Lebens bleibt es nicht bei blutenden Knien und aufgeschürften Ellenbogen. Und dann ist es auch nicht mehr mit einem Kinderreimsegen getan. Da wird den jungen Eltern mitgeteilt, dass ihr Kind vorzeitig durch einen Kaiserschnitt geholt werden muss, weil die Blutwerte nicht in Ordnung sind. Was fehlt ihm? Wird es gesund sein? Die Angst um das Kind ist groß. Immer weniger kann die Mutter den Alltag bewältigen. Zu oft vergisst sie wichtige Dinge, immer häufiger wiederholt sie, was sie gerade gesagt hat. Zum Glück hat die Tochter etwas von Validation gehört. Sie hat gelernt, dass bei einer Demenz das Richtigstellen und Korrigieren nicht hilft, weil die Sätze, die die Mutter sagt, im Weltbild des Kranken durchaus einen Zusammenhang ergeben, aber sie als Tochter versteht diesen Zusammenhang nicht. Und es tut weh zu sehen und zuzulassen, wie sich die Mutter immer mehr in ihre eigene Welt zurückzieht. Ich kenne einen Demenzfall aus unserem Freundeskreis. Wenn man sieht, was aus diesem so lieben Menschen geworden ist, man könnte echt losheulen. Zu dem Ganzen kommt schließlich die Angst vor dem eigenen Altwerden. Wie wird das sein, wenn man selbst einmal ernsthaft krank wird? Wer entscheidet, was medizinisch getan werden muss oder was besser gelassen werden sollte? Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sind hinterlegt, aber trotzdem bleiben Fragen und Ängste. Und was, wenn man nichts hinterlegt hat und die Angehörigen müssen ganz alleine entscheiden? Was für eine Belastung! Fromme Lieder singen, viel beten, Kranke besuchen und Sünden bekennen. Ist das die christliche Antwort zu den Problemen von Krankheit und Gesundheit? Von Altwerden und Tod? Helfen die Ratschläge des Jakobus, wenn man jeden Tag ein Dutzend Tabletten einnehmen muss oder die Schmerzen chronisch geworden sind? Wenn man sich Sorgen macht um das ungeborene Kind und die älter werdende Mutter? Wir würden Jakobus vielleicht heute sagen, na, du hast gut reden, komm doch erstmal in unsere Situation. Wir dürfen Jakobus aber auch nicht Unrecht tun, wenn wir das, was er hier schreibt, im Sinne des Heile, Heile, Segen verstehen würden. Denn er will erklären, wie Christen in Leid und Krankheit erfahren können, dass Gott tröstet und Mut macht. Er erklärt das so. Drei Parteien sind an dem Prozess des Heilwerdens beteiligt, nämlich der Kranke selbst, die Ältesten als Vertreter der Gemeinde und Gott. Jeder der drei hat eine spezielle Aufgabe, und doch sind alle drei im Prozess des Heilwerdens miteinander verbunden und voneinander abhängig. Da ist einmal der Kranke selbst. Er soll beten, rät Jakobus. Wir denken sofort, natürlich soll er beten, dass er wieder gesund wird. Was denn sonst? Gott soll ein Wunder tun, dafür ist er doch da. Genau das sagt Jakobus aber hier nicht. Er steht viel zu fest mit beiden Füßen auf der Erde, als dass er sagen würde, betet und alles wird gut. Als erfahrener Seelsorger weiß er, dass das einfach nicht stimmt. Ich war vor langer Zeit mal in Frankfurt auf einer Veranstaltung. Ich meine, das war ein amerikanischer Prediger, der Kranke nach vorne bat, damit sie Heilung erfahren sollten, quasi spontane Heilung vor aller Augen. Schlimm, sage ich da nur. Menschen eine solche Hoffnung zu machen und nachher gehen sie wieder weg und sie sind so wenig gesund wie vorher. Das Gebet ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Ein Gespräch ist immer gut, entweder mit einem vertrauten Menschen oder eben mit Gott. Denn um ein Gespräch zu führen, braucht man einen Gesprächspartner. Das heißt, man weiß, ob es einem gut geht oder nicht, man ist nicht allein. Man hat jemanden, mit dem man reden kann. Und wenn man mal eine Pause macht und sein Gegenüber zu Wort kommen lässt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man auch hören kann, was er einem antwortet. So kann man auch Gottes Stimme vernehmen, im Unterbewusstsein, im Gewissen, in den Gedanken, im Gefühl. Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen, Wege und Zugänge. Im Gespräch mit Gott weitet sich der Horizont. Im Gespräch darf die Last der Krankheit mit all ihren Schmerzen und Ängsten benannt werden. Dann kommen aber auch die guten und schönen Seiten des Lebens wieder in den Blick. So wie auch im Psalm vom guten Hirten, beides nahe beieinander liegt. Die grüne Aue und das frische Wasser, aber auch das finstere Tal. Im Gebet ist beides eng miteinander verknüpft. Bitte und Dank, Sorge und Vertrauen. Und beides wird mit Gott besprochen. Allein schon, dass da jemand ist, mit dem ich uneingeschränkt alles besprechen kann, tut gut. In einem zweiten Schritt werden die Ältesten gerufen, ihre Aufgabe in erster Linie Seelsorger sein. Heute ist das nicht mehr so bekannt, damals hatte es aber absolut einen Sinn. Jakobus weiß noch davon, wie wichtig es ist, dass ein Kranker mit seinen Sorgen und mit seinem Gebet nicht allein gelassen wird. Dass er nicht allein bleibt, dafür ist die Gemeinde zuständig. Und weil sich nicht die ganze Gemeinde am Krankenbett versammeln kann, wird das an die Ältesten delegiert. Heute wäre das vielleicht ein Mitglied des Kirchenvorstandes, dessen Aufgabe es ist, Kranke zu besuchen. Bleiben wir aber bei den Ältesten. Der Besuch der Ältesten umfasst zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, sie sollen mit dem Kranken beten. Wer selbst betet, weiß, dass Beten mühsam werden kann. Manchmal findet man aus seinen Sorgen und aus seiner Angst nicht mehr heraus. Manchmal fällt es schwer, Gott als Gegenüber zu spüren. Manchmal fehlen die Worte. Darum besteht die Aufgabe der Ältesten darin, das Gebet des Kranken aufzunehmen, damit dieser spürt, ich bin nicht allein in meinem Ringen mit Gott. Andere beten mit mir und für mich. Die zweite Aufgabe der Ältesten, sie sollen den Kranken mit Öl salben. In christlicher Tradition wird dem Kranken mit Öl ein Kreuz auf die Stirn und in die beiden Hände gezeichnet. Durch diesen kleinen Ritus und den Segen, der dazu gesprochen wird, darf der Kranke hören und spüren, dass er nicht allein ist, sondern eingehüllt ist in Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Nebenbei, Salbung und Segen sind natürlich nicht allein für Kranke reserviert. Und noch was, der Älteste kann dann, sofern gewünscht, auch die Gemeinde mit einbeziehen und darum bitten, für den Kranken zu beten. Auch das kann eine wertvolle Hilfe sein, einfach zu spüren, da setzt sich eine ganze Gemeinschaft für einen ein. Nach dem Kranken und den Ältesten kommt als dritter Beteiligter Gott in den Blick. Der Herr wird ihn aufrichten, sagt Jakobus. Was für eine schöne und zutreffende Beschreibung dessen, was Gott tut. Aufrichten. Die Krankheit ist eine Last, die getragen werden muss. Wie groß die Last ist, sieht man Menschen oft an. Die Art, wie Kranke gehen, wenn sie überhaupt noch aufstehen und gehen können, zeigt ihre Kraftlosigkeit. Angehörige sprechen häufig davon, wie niedergeschlagen und bedrückt der Kranke ist. Und die Krankheit färbt auf die Pflegenden ab, die oft auch mit gebeugten Schultern ums Bett stehen. Wenn Gottes Barmherzigkeit und Liebe aber mit im Raum sind, geschieht etwas. Friede breitet sich aus. Man muss nicht mehr kämpfen gegen das, was sich nicht ändern lässt. Man muss die Last der Krankheit und der Angst nicht mehr alleine tragen. Auch und besonders Gott trägt sie mit. Das entlastet in einem ganz wörtlichen Sinne. Und wenn man entlastet wird, wenn die Last von einem genommen wird, kann man sich wieder aufrichten in dem Vertrauen, dass die Zukunft in Gottes Hand liegt. Das klingt so leicht, so billig, ist es aber nicht. Es wird auch dadurch schwieriger, weil Erwachsene nicht mehr das Zutrauen des Kindes haben nach dem Motto »Heile, heile, Segen und alles wird wieder gut«. Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Es war die Rede davon, dass die Sünden vergeben werden. Halten wir hier fest. Es ist nicht die Schuld des Kranken, dass er so krank wird und leidet. Und Gott ist auch nicht schuld. Und es ist auch keine Strafe für irgendwas, wenn man krank wird. Wenn man darauf vertraut, dass Gott die Sünden vergibt, dann versperren diese auch nicht mehr länger den Weg zu ihm. Und noch was ist ganz wichtig. Schnell können Leid und Krankheit von Gott entfernen, weil wir fragen, warum lässt Gott das zu? Warum tut er nichts? Womit habe ich das verdient? Solche Fragen schaffen einen Graben zwischen Gott und uns. Es ist verständlich, dass Menschen im Leid diese Frage stellen, aber mit diesen Fragen entfernen wir uns von Gott und dadurch wird es schwer, Gottes heilsame Liebe und Barmherzigkeit zu spüren. Wo man hingegen Gott und einander sagen und richtig aussprechen kann, was die Krankheit mit einem macht, da bekommt die Heilung eine Chance. Da entsteht neues Vertrauen zu Gott und ein neues Bewusstsein seiner Gegenwart und seines Segens. Und es entsteht neues Vertrauen zu Menschen, die verständnisvoll sind und dem Kranken Kraft und Hoffnung geben können. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. In der Genfer Neuen Übersetzung liest es sich anders. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet. Und was ist Gottes Wille? Durch die ganze Bibel hindurch will Gott dem Menschen gut. Gott hat den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen. Er hat dem Menschen Orientierung gegeben durch seine Gebote. Er hat Jesus in die Welt geschickt, damit er uns vorausgeht durch Leid und Tod zu einem ewigen Leben. Kurz, Gott meint es durch und durch gut mit uns. Wer in diesem Vertrauen betet, wird Gottes heilende Hand spüren. Es ist ein langer und nicht ganz einfacher Prozess, den Jakobus hier beschreibt. Ein Prozess, an dem die Kranken, ihre Angehörigen, die Ältesten der Gemeinde und Gott selbst beteiligt sind. Ein Prozess, der vom Hadern mit Gott zu einem neuen Vertrauen zu Gott führen kann. So kann Heilung gelingen. Vielleicht nicht immer eine Heilung des Körpers, aber eine Heilung der Seele. Bleiben Sie behütet.